Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich natürlich auch, dass wir wieder einen Gast im Studio haben. Der Fritz Dengel ist wieder bei mir. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über ein spannendes und auch brisantes Thema heute zu sprechen. Denn das Thema ist, kommt heraus aus ihr mein Volk. Nun, kommt heraus aus ihr mein Volk, das kommt natürlich aus der Bibel, ist ein Vers, den wir aus Offenbarung 18 kennen und das soll heute unser Thema sein. Wir werden ein bisschen über den Bibeltext in Offenbarung 18 sprechen. Wir wollen ein bisschen in die Kirchengeschichte hineingucken. Wir wollen uns mit der Ökumene beschäftigen und am Ende nochmal über den Glauben und Tradition, wie das zusammenhängt. Das soll es sein. Und ja, ich bin mal gespannt. Also wenn es heißt, kommt heraus aus ihr mein Volk. Ich habe gerade eben schon gesagt, es ist ein Bibeltext, den kennst du natürlich auch. Wir können ihn trotzdem mal lesen oder wir können überhaupt mal in Offenbarung 18 ein paar Verse lesen. Ich habe gedacht, ich fange mal an und lese die ersten 5 Verse aus Offenbarung 18. Und schauen wir, was wir zusammentragen. Offenbarung 18, 1 bis 5. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Also das soll unser Thema sein. Hier kommt es vor, geht hinaus aus ihr mein Volk. Und hier ist natürlich die Frage, das Volk hier in Offenbarung 18 wird ja aus Babylon herausgerufen. Also kommt heraus aus ihr mein Volk. Man muss uns natürlich fragen, wer ist dieser Engel, der da ruft? Wer ist Babylon? Wer wird da herausgerufen? Das sind vielleicht die Dinge, die wir vielleicht zuerst klären sollen. Was können wir sagen? Babylon, wer ist Babylon?
Was? Babylon. Ja, wann hören wir denn das erste Mal den Begriff Babylon in der Bibel? Und wir sind ja ganz am Anfang. Da ist eine Geschichte, die ist ja sehr bekannt in der Christenheit. Der Turmbau zu Babel. Ja, und Babel ist so der Anfang, so der Grundstein von Babylon, auch vom Begriff her. Und Babel heißt eigentlich nichts anderes als Verwirrung. Ja. Und was geschah dort? Wir wissen es, die Geschichte sagt uns in der Schrift, dass eben dieser Nimrod, der war ein großer Jäger vor dem Herrn, sagt die Schrift, der hat schlicht und einfach gesagt, ich brauche diesen Gott nicht, ich hab mein eigenes System, ich mache mein Ding selber, ja. Ich werde sein wie Gott, ich zeige euch mal, was ich kann. Ja. Und er war eben an dieses Ziel, wie Gott zu sein. Und das hat so seine Anfänge damals genommen. Verwirrung eben deswegen, Gott verwirrte ihre Sprache, sodass sie nicht mehr weiterbauen konnten. Also Gott sieht die Dinge, die da geschehen, aber er weiß auch, wann eine Grenze gesetzt werden muss und dort hat er sie eben getan, als sie mitten im Bau waren, hat er gesagt, so nicht, also Gott lässt sich auch nicht spotten. Es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, bis hierher. Und da entstand eigentlich diese ganze Verwirrung, also ich will wie Gott sein, ich will bis zum Himmel hoch und ich werde Gott zeigen, dass ich ihm auf Augenhöhe begegnen kann. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, der nachher noch eine Rolle spielen wird. Das ist einmal Babel, der Begriff Babylon, genau, und dann war ja deine Frage, wer ruft, also wer ist dieser Engel? Ja.
Vielleicht kann ich kurz einhaken.
Ja, klar.
Das ist ja vielleicht ganz, ganz interessant, also wenn du also sozusagen herleitest, wo Babel herkommt, Babylon, damals gebaut, das gesagt von Nimrod, damals wurde es gegründet, neben vielen anderen Städten ja auch, also Akne, Kalne, Resen, Ninive, genau. Wurden ja auch gebaut und eben auch Babylon. Und es heißt ja, wie du gesagt hast, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Gott hat ja gesagt, die Völker sollen sich ausbreiten auf der Erde und Nimrod zieht die ganzen Völker zusammen in eine Stadt. Hat mich so ein bisschen erinnert, wie vor der Sintflut, als sich die Völker ausbreiten sollten, aber Kain eine Stadt Henoch baut und die Völker zusammen haben will. Und nach der Sintflut das Gleiche. Und die Idee war ja, die bauen dann einen Turm, der bis an den Himmel reicht, um sich einen Namen zu machen und um die ganze Welt sozusagen zu vereinen. Also es sollte eine Art Weltregierung werden. also der Gedanke Babylons war irgendwie so ein bisschen, wir bauen eine Weltregierung auf, und es war, das hast du ja übersetzt, diese Verwirrung. Also da stimmte irgendwas in diesem System nicht. Die haben was Großes vor, aber stimmt was nicht. Und es war historisch ein religiöses System und ein Staatssystem. Es war beides.
Genau,
die hatten
genau.
So eine Sonnenanbetung da gehabt.
Genau, richtig. Die ersten Kulte fingen da richtig an. Ja.
Mhm. Genau. Und das ganz, ganz früh schon, ja. Mhm. Babylon. Und es ist interessant, dass dieser Gedanke also von Babylon, wenn wir am Anfang schauen, wir würden ja sagen, Babylon, das ist lange her, das war direkt nach der Sintflut, das ist irgendwie 4000 Jahre her, dass Babylon gebaut wurde. Und von Babylon ist heute keine Spur mehr, da ist nichts mehr. Also das ist heute, da sind Ruinen, da ist Wüste. Aber in der Offenbarung und auch zum Beispiel bei Petrus, im Petrusbrief, da wird noch gesprochen von Babylon. Wir sind in Babylon, sagt Petrus an einer Stelle. Man denkt, Petrus war in Babylon. Petrus ist sein ganzes Leben lang nie in Babylon gewesen. Da gibt es überhaupt kein Zeugnis von. Und wo hätte er auch sein sollen in der Wüste? Aber er war zu dem Zeitpunkt in Rom, das finde ich ganz, ganz bezeichnend, und schreibt, wir grüßen hier aus Babylon. Und ich glaube, wenn wir Babylon sozusagen, es kommt in der Offenbarung auch nochmal vor und scheint am Ende der Zeit nochmal eine Rolle zu spielen.
Genau, genau.
Denn hier wird das Volk herausgerufen.
Genau. Ja, entscheidender Punkt, den du jetzt angesprochen hast, es spielt am Ende eben nochmal eine Rolle. Es kommt öfters vor in der Offenbarung. Offenbarung, die Apokalypse ist Endzeit. Ja, danach wird nichts mehr kommen. Und genau da spielen sich die letzten Ereignisse ab. Und da bekommt Babylon plötzlich eine entscheidende Rolle. Und nicht nur in einer Hinsicht, sondern auch in einer anderen Hinsicht, dass Gott dort, also interessanterweise, ein Volk hat, das er herausrufen will. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Frage der Definition, was ist jetzt Babylon im Verständnis der Bibel, so wie wir das am Anfang gesagt haben, also was Nimrod vorhatte, wozu eigentlich Babel dienen sollte. Ja? Und da haben wir festgestellt, im Laufe der Geschichte hat es sich eben so entwickelt, dass eine eigene Religion entstand, die sich von Gott entfernt hatte. Mhm. Eine Religion, die in Rebellion zu Gott lebte. Und das ist unter diesem Oberbegriff Babylon heute zu verstehen. Und Gott ruft sein Volk da heraus. Aber eben, warum ruft Gott sein Volk da heraus? Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt.
Mhm. Ich habe gerade daran gedacht, das ist ja tatsächlich Babylon, also das Reich Babylon, wenn ich ans Neubabylonische Reich denke, unter Nebukadnezar.
Genau.
Der hat ja auch also gegen Gottes Volk gekämpft, hat den Tempel zerstört, hat das Volk in Gefangenschaft geführt. Hat sie da angesiedelt in Babylon, hat sie also nach und nach Babylon gezogen, in sein System rein. Die genau. sollten da leben. Ja. Und ich glaube, wenn man sowas im Hinterkopf hat, wenn man die Geschichtsereignisse im Hinterkopf hat, dann hat man, glaube ich, so eine Idee davon, was da am Ende, was das für ein System ist. Es kämpft gegen das Volk Gottes. Es versucht, das Volk Gottes sozusagen zu entführen oder sozusagen zu schlucken. Mhm. Kämpft gegen den Tempel Gottes, also zerstört sogar den Tempel. Ist eine Macht, die sozusagen ist eine. Auf einer Seite ist es ein Staatssystem, auf der anderen Seite haben sie eine Religion. Sie hatten ja viele Götter, die sie angebetet haben. Genau. Und das Ganze war ein Sonnenkult. Deswegen glaube ich auch, dass Petrus später sagt, er ist in Babylon, als er in Rom war.
Genau.
Denn die hatten genau den gleichen Sonnenkult
da. Genau. Also da sehen wir auch ganz klar, wie du es angesprochen hast, es geht hier nicht um einen Ort, den Petrus anspricht, sondern es geht wirklich um ein System, was er anspricht, ja, das System Babylon. Und wie du es eben richtig erwähnt hast, auch im neubabylonischen Zeitalter unter Nebukadnezar, das Volk wurde unterdrückt. Es wurde unterdrückt und es wurde gezwungen, das System Babylons auch anzunehmen. Wir haben ja gesehen, was dann passiert, wenn das nicht geschah bei Daniel oder bei drei Freunden von ihm. Ja? Wie es in Daniel 3 zum Beispiel erwähnt wird, die drei Freunde. Wenn du dieses System nicht annimmst, wie wird dann reagiert? Ja? Und da sehen wir, es ist ein sehr mächtiges Instrument, dieses System, und es reagiert auch mit Zwang. Mhm. Ja? Also du bist quasi gezwungen, das anzunehmen. Ansonsten drohen Konsequenzen für dein Leben. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die echte Religion, also den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der uns ruft. Mhm. Seine grenzenlose Liebe ruft den Menschen ohne Zwang. Du kannst dich entscheiden, ja, nein. Ja. Und das ist dieser auch der elementare Unterschied, aber eben zu Babylon und zu der wahren Religion, zu dem Wort Gottes, zu dem biblischen Fundament, da gibt es eben Unterschiede, warum ruft Gott sein Volk da heraus. Ich denke, der entscheidende Punkt ist die Wahrheit. Es geht um Wahrheit. Mhm. Das Wort Gottes lehrt uns Wahrheit, das Wort Gottes ist Wahrheit und wir wandeln in der Wahrheit, denn sein Wort ist Wahrheit, sagt uns die Schrift. Und dann gibt es einen Gegenspieler, wir dürfen nie vergessen, im Lichte dieses großen Kampfes, der da stattfindet, Luzifer, der gefallene Engel, Satan heute, ja, der eben versucht, die Wahrheit aus dem rechten Licht zu rücken. Ja. Mhm. Und das hat er auch geschafft und dafür hat er Systeme aufgebaut. Babylon ist eins der mächtigsten davon überhaupt. Mhm.
Ich finde es so bezeichnend, dass wenn ich daran denke, du erzählst gerade die Geschichte so ein bisschen im Neubabylonischen Reich, wie die Israeliten gefangen genommen sind und wie dann herausgerufen wurde. Und ich meine, Gott hat sein Volk ja auch da rausgerufen. Also war ja Gottes Volk, war ja wirklich in der Zeit buchstäblich in Gefangenschaft in Babylon. Und dann standen Leute auf, wie Esra oder Nehemia, ja. Zerubabel vielleicht, die also wirklich, die sagen, kommt heraus. Wir bauen es wieder auf. Das, was zerbrochen ist, was zerstört wurde von Babylon, lass uns das wieder aufstellen. Denn es war ja Wahrheit. Es war ja unsere Religion, es war unser Tempel.
Genau.
Und die wollen es wieder aufbauen, sogar die Stadt nachher unter Nehemia. Und da habe ich so gedacht, wie traurig eigentlich. Also ein gefallenes System entführt das Volk Gottes. Die sind wirklich und in Knechtschaft. Also sie sind wirklich da. Ihnen geht es nicht gut. Sie können ihre Religion nicht ausüben. Ist nicht wie in Ägypten. Sie wurden nicht so Sklaven gemacht, aber sie wurden sozusagen gefangen gehalten. In einem System, in dem sie sich anpassen sollten. Also wie sagt man das, so assimiliert, sie sollten also da hinein zivilisiert werden.
Genau.
Und dann, als sie dann frei waren oder als sie gerufen wurden, ihr könnt rauskommen, als es ein Gesetz gab, ihr könnt euren Tempel wieder aufbauen, da kommen so wenige. Hm. Ich denke, wie traurig. Also die Leute, die haben sich so an Babylon gewöhnt, an dieses System, dass sie da drin verstrickt waren und gar nicht mehr raus wollten.
Genau. Die neue Heimat Babylon.
Mhm. Und das ist natürlich die Frage, wer ist eigentlich, also in Offenbarung 18 lesen wir auch davon, dass jemand rausruft. Das sind ja bestimmt nicht Nehemia und Esra. Und also wer ruft da? Ich sah einen Engel vom Himmel, seine Herrlichkeit umstrahlte die ganze Erde und sagt, kommt heraus, mein Volk.
Ja, also hier haben wir auch sehr interessante Typologien. Es ist immer zum Beispiel ein Esra, ein Nehemia, Zerubabel, ja, oder auch ein Hesekiel, der damals zu der Zeit gelebt hat, in Gefangenschaft. Sie haben diesen Wunsch, dass das Volk Gottes wieder zurückkehrt, back to the roots, da wo sie eigentlich hingehören. Weil sie gehören Gott, sie sind sein Eigentum. Sie sind eben, weil sie ungehorsam waren und rebellisch, mussten sie einen Weg gehen, um wieder zum Nachdenken zu kommen. Ja? Und Gott hat das alles schon vorher gesagt durch Jeremia, wie lange und so weiter. Und dann kommt eben ein Nehemia, ein Esra und sie rufen. Und das ist dieser Typus, wer ruft, ja. Es sind die Gesandte Gottes, ja. Mhm. Gesandte Gottes, das Volk Gottes, ja. Das da noch wirklich an Gott glaubt, die Treue Gott gehalten hat, die rufen jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt das Volk, die anderen, die noch verstreut sind in Babylon, heraus. Ja. Und dieser Typus auf die Endzeit ist eben auch, dass das echte Volk Gottes ruft, die Verstreuten in Babylon heraus, kommt heraus aus ihr, mein Volk, denn bald wird ein Gericht über Babylon kommen.
Mhm. Und ich glaube, man muss ja sagen, also es war ja trotzdem immer noch Gottes Volk. Also egal, ob sie außerhalb von Babylon gelebt haben oder ob sie in Babylon gelebt haben, es war immer noch Gottes Volk.
Genau.
Und die jetzt rufen die halt von außerhalb und sagen, kommt raus, also lass uns das wieder aufbauen, was verloren ist.
Genau.
Wir hatten ja alles, es war ja alles richtig, nur wir sind falsche Wege gegangen. Wir haben uns mal von Gott abgewendet. Daraufhin wurden wir von unseren Feinden geschluckt. Aber lasst uns diese Mauern wieder aufbauen, die wir mal hatten. Genau. Das war ja eine Schutzwehr gegen den Feind. Das ist alles geschleift worden und davon ist nichts mehr übrig. Aber wir sind das Volk Gottes, wir bauen den Tempel wieder auf. Und sie hatten die Möglichkeit, das zu tun. Und da waren die Menschen in Babylon drin. Und das ist eben die Frage heute. Also wenn ich Offenbarung 18 richtig verstehe, dann ist das etwas, was heute und in Zukunft sich ereignet. Also wenn es hier von diesem Engel spricht, der da ruft, dann kennen wir so ein bisschen die Idee von dem lauten Ruf in der Bibel. Also das ist ja etwas, was so ähnlich wie Pfingsten, nur im Spätregen der Ausgießung des Geistes, wird nochmal das Volk Gottes, übrigens alle, werden aufgerufen und auch rausgerufen, das, was kaputt gegangen ist, wieder aufzubauen. Ja. Also ein ganz total reformatorischer Gedanke.
Genau, richtig, ganz genau. Die Lücken in der Mauer wieder zu schließen, ja. Genau.
Schöne Bild, ja.
Richtig. Ich vergleiche es mal mit diesem Bild, wenn in einem Haus, sagen wir, in einem Haus ist eine Party, ja, und das Haus brennt plötzlich und du als Vater weißt, deine Kinder sitzen drin und viele andere, die du lieb hast, ja, und Du rufst, kommt raus. Sie haben laute Musik, sie hören nichts, sie kriegen nichts mit. Ja, sie feiern und ihr Ding ist ein ganz anderes, als jetzt auf irgendein Feuer zu achten. Ja, aber du siehst es schon, du siehst die Gefahr und rufst heraus. Und genau das geschieht am Ende der Zeit. Gott ruft seine Kinder, die sich in Babylon befinden, heraus, weil sie werden dort vernichtet werden durch die Gerichte Gottes, die wir eben in Offenbarung 18 gelesen haben. Die Gerichte Gottes werden über Babylon kommen. Das hat einen Grund, weil Babylon ist ein System der Rebellion gegen Gott, ein bewusstes System der Rebellion.
Ich hake hier mal kurz ein. Die Reformatoren, die haben doch alle deutlich gesagt, sehr, sehr deutlich gesagt, dass die katholische Kirche bzw. das Papsttum Babylon ist. Also die haben ja gesagt, dass die falsche Lehre sozusagen von da kommt, eine Vermischung von dem Richtigen und dem Falschen. Also hier wird bewusst, sie haben das ja babylonischen Wein genannt, was wir auch gelesen haben,
genau,
eine falsche Lehre sozusagen den Völkern entgegen, von denen sie trunken geworden sind. Luther hat ja gewettert gegen den Ablass und solche Dinge. Jetzt die Frage, das war damals zur Zeit der Reformation, also so ganz grob 500 Jahre her. Können wir das heute irgendwie belegen, dass das stimmt? Also würden wir sagen, jetzt nicht, verstehe mich nicht falsch, also die Katholiken, das sind gute, treue Christen, ganz viele, genau wie in allen anderen Gemeinden.
Richtig.
Aber dieses System, das ist eine ganz, ganz alte Kirche,
genau.
Ist es möglich, dass tatsächlich, so wie die Reformatoren sagen, dass dieses System abgefallen ist von der eigentlichen Botschaft, auch wenn die Leute da drin sozusagen ganz liebe Christen auch sind, aber das System auf dem falschen Weg ist. Können wir das irgendwie belegen, dass die Reformatoren vielleicht recht hatten?
Ja, sicherlich. Und zwar ist es relativ, ich möchte sagen, einfach sogar. Denn es gibt ein paar Zitate innerhalb der Kirche selber. Es ist zum Beispiel der Kardinal Gibbon in dem Buch The Face of Our Fathers, 1892, Seite 3, sagt er Folgendes. Ihr könnt die Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung durchlesen. So werdet ihr doch keine einzige Stelle finden, welche die Heiligung des Sonntags gebietet. Die Heilige Schrift gebietet die religiöse Beachtung des Samstages, eines Tages, den wir nie heiligen. Mhm. Das ist hochinteressant, dass die Kirche verteidigt, ich sage jetzt mal so, auf apologetischer Ebene verteidigt sie die Bibel gar nicht, sondern sie sagt, Moment, wir stehen über der Bibel. Mhm. Das ist das, was hier rauskommt. Wir brauchen keinen Samstag, den biblischen Ruhetag. Wir nehmen den Sonntag und das ist unser Tag. Und jeder, der diesen Tag mit annimmt, mit akzeptiert, ja, der huldigt quasi uns. Das heißt, das ist jetzt ein bewusstes Abwenden von Gott. Und das sagt die Kirche auch offen. Also da gibt es gar nicht die Frage. Manchmal entsteht so das Streitgespräch, Sabbat oder Sonntag, ja, haben vielleicht die Zuschauer schon mal gehört, Sabbat oder Sonntag. Die Frage stellt sich in diesem Fall gar nicht bezüglich der katholischen Kirche, weil die Kirche sagt selber, uninteressante Frage. Klar ist aber der Richtige, ja, aber wir wollen das nicht, es interessiert uns nicht. Und hier ist die bewusste Rebellion gegen das Wort Gottes. Mhm. In Daniel 7 wird uns ein bisschen die Geschichte dieser Welt aufgezeigt, die Weltreiche. Und da kommt ein entscheidender Punkt, ich glaube in Vers 25. Da wird uns gesagt, dass er, also der Mächtige, der hinter Babylon steht, sich unterstehen wird, Zeiten, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Es ist sogar prophezeit, dass jemand hergeht und sagt, das Gesetz Gottes interessiert mich nicht. Mein Gesetz zählt, ja. Und darf in dem Zusammenhang vielleicht noch ein einziges?
Daniel 7 als das kleine Horn bezeichnen.
Ganz genau, richtig.
Also die Reformatoren deutlich sagen, das Papsttum.
Ganz genau, richtig.
Und die Indizien sprechen recht dafür. Also
man kann ziemlich deutlich das Papsttum erkennen. Das kann man anhand von Fakten prüfen. Ja? Also das ist wirklich überprüfbar. Wer steckt denn hinter dem System? Mhm. Die Bibel, in der Prophetie ist ja die Bibel sehr, sehr interessant. Sie ist weder zu schwer noch zu leicht. Also Gott möchte ja, dass wir eben studieren die Schrift, dass wir uns damit befassen, dass uns das Wort wichtig wird, aber es ist auch nichts unmöglich. Also wenn wir das wirklich tun, dann öffnet uns sein Geist auch den Verstand und wir werden erkennen, was dahinter steckt. Das ist ja das Schöne an der Prophetie. Und plötzlich diese Aha-Effekt. Boah, Wahnsinn, das ist tatsächlich in der Bibel geschrieben, ja?
Es ist interessant, wenn man das historisch nachweisen kann. Ne? Du sagst ja gerade, wird Festzeiten und Gesetz ändern. Jetzt gerade liest du schon vor, ein Zitat von Gibbons von
genau.
Kardinal Gibbons.
Genau.
Der sagt also, wir haben die Festzeiten geändert. Wir haben von Samstag auf Sonntag geändert.
Genau.
Ist schon sehr bezeichnend historisch. Aber sagst du, hast noch ein Zitat für uns?
Das passt eigentlich direkt auf Daniel 7,25. Da sagt Papst Nikolaus III. Von 1277 bis 1280 in Grenzbote Pressburg, Nummer 23.70, Folgendes. Ich habe das Recht und die Macht, Zeit und Gesetz zu verändern und von den Vorschriften zu entbinden. Mhm. Das ist natürlich nochmal eine Stufe höher wie Gibbons. Ja? Also er sagt ganz deutlich, ich habe das Recht, und gib und sagt, wir haben es gemacht.
Ich habe auch ein Zitat gefunden, warum sie behaupten, das Recht zu haben. Gucken, ob ich das... Von Papst Johannes dem 22., das war erst 1963 gestorben.
Ja.
Und er hat gesagt, der Papst allein sitzt in dem Stuhl des heiligen Petrus, nicht als ein Mann bloß, sondern als Mann und Gott. Mhm. Also daher kommt die Autorität. Also sie behaupten, wir sind nicht bloß ein Papst, nicht bloß ein Mensch, wir sind ein Mann und Gott.
Und Gott.
Und deswegen, weil ich sozusagen Gottes Stellvertreter bin hier auf Erden, kann ich wie Gott bestimmen und handeln und sagen, so und so ist es.
Genau. Das hat viel mit dem Unfehlbarkeitsanspruch zu tun des Papstes und der Kirche. Und da kommen wir an einen hochinteressanten Punkt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einiger Zeit, ein, zwei Jahren, hat sich der Papst bzw. die katholische Kirche entschuldigt. Bei wem? Hochinteressant. Bei den Waldensern. Ja?
Ah, ja. Mh.
Genau. Und wir wissen ja, in diesem finsteren Mittelalter, die Waldenser sind über Jahrhunderte lang schwer verfolgt worden. Ja? Und jetzt ist der Papst hergegangen und hat sich entschuldigt. Jetzt stelle ich mir persönlich die Frage, wie kann man sich für einen Fehler entschuldigen, den man gemacht hat, wenn man unfehlbar ist? Mhm. Das ist so ein bisschen der Widerspruch in sich. Ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir können da zig, hunderte, tausende Beispiele anführen, wo einfach klar und ersichtlich wird, das ist ein System, das deutlich gegen Gott geht. Und Gott ruft sein Volk heraus, um der Wahrheit willen. Es macht einen Unterschied. Es ist nicht egal, ob wir, ich habe auch schon oft Argumente gehört, wie, ist doch egal, ob wir den Samstag oder den Sonntag heiligen. Es ist nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Geh in den Wald und sammel Pilze. Und dann sind zwei Pilze nebeneinander, die sehen gleich aus. Ja? Einer ist giftig, einer nicht. Es ist egal, welchen du isst. Kannst du selber machen. Wahrscheinlich, wenn du den falschen isst, isst du ihn auf jeden Fall nur einmal. Ja. Es ist nicht egal. Mhm. Es ist definitiv nicht egal, ob wir die Wahrheit kennen oder ob wir sie nicht kennen. Ob wir in der Wahrheit wandeln oder nicht in der Wahrheit wandeln. Es macht den entscheidenden Unterschied am Ende aus. Ja.
Das Thema, das hatte ich jetzt gerade vor ein paar Wochen mit dem Reinhard Gelbrich hier gehabt. Also okay. Sabbat oder Sonntag, haben wir uns drüber unterhalten. Das ist schon ganz interessant, also darüber nachzudenken. Jetzt muss man aber sagen, jetzt hat die katholische Kirche ja wahrscheinlich nicht irgendwann mal gesagt, wir werden mal den Tag verändern, weil wir gegen das Gesetz der Bibel vorgehen wollen, also weil wir gegen die 10 Gebote arbeiten wollen. Ja. Kommt ja keiner auf die Idee, oder hoffentlich nicht, ich will es mal keinem unterstellen, dass er sagt, hier steht in der Bibel zwar, ich will das aber mal ändern, Kraft von mir selbst. Also wenn ich irgendwas, sag ich mal, Paulus selber sagt, wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch was anderes lehrt, als wir gesagt haben, als ewige Evangelium, der sei verflucht, sagt Paulus, selbst ein Engel vom Himmel. Also was könnte ich mir anmaßen als Mensch, zu sagen, ich ändere da was. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass da jetzt keiner aufgestanden ist und gesagt hat, ich will mal bewusst das kaputt machen, das System. Jetzt muss man ja sagen, die Kirche ist sehr, sehr alt, also die katholische Kirche. Und über die Jahrhunderte, wie sie entstanden ist, man sieht dann heute in der Geschichte, kann man sehen, da wurden Fehler gemacht, da wurden falsche Auslegungen getroffen. Das Gleiche hier, vielleicht weißt du es, ich komme aus der evangelischen Kirche, heute 500 Jahre nach der Gründung sozusagen, sind da auch schon Fehler eingeschlichen. Das ist noch nicht so radikal, wie wir es zum Beispiel in der katholischen Kirche finden. Ja. Christen gibt es in beiden Gemeinden. Beide Gemeinden hat viele treue, liebe Geschwister.
Genau.
Aber sozusagen, wir sehen, umso älter diese Gemeinden sind, umso mehr Irrtümer sind da auch drin. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn wir das jetzt so auslegen, also im traditionellen reformatorischen Stil, wir sagen Offenbarung 18, da ist die katholische Kirche oder ein gefallenes System. Man muss ja auch sagen, es sind noch andere Systeme. Nicht wahr? Also es heißt in Offenbarung 17, Vers 5,
Töchter.
Ne? Die Töchter, genau. Also ja. Babylon hat Töchter. Also scheinen sich da einige Gemeinden anzuschließen. Denn hier wird, also Babylon wird als eine Hure später bezeichnet, eine unreine Frau. Frau ist ein Symbol in der Gemeinde in der Bibel für eine Gemeinde. Und es scheint also eine unreine Gemeinde zu sein, die auch andere verführt mit ihrer Lehre, mit ihrem falschen Wein. Ja. Und jetzt heißt es, sie hat Töchter, Leute, die ihr angehören. Also ist ja so ein bisschen, jetzt muss man sagen, wie kommt das? Also wenn die Gemeinden scheinbar nur alt genug werden, schleichen sich da Dinge ein. Die sagen ja nicht, wir wollen eine falsche Religion gründen, sondern schleicht sich irgendwas ein und dann plötzlich hat man eine falsche Lehre. Man muss sich fragen, wie kommt das eigentlich? Also warum, zum einen, warum gibt es so viele verschiedene Gemeinden? Wo kommen diese seltsamen Lehren her, die wir überall finden? Wir müssen ja auch in jeder Gemeinde wachsam sein. Egal, ob ich Baptist bin, Adventist oder Methodist. Mhm. Ich muss sozusagen darauf achten, dass meine Gemeinde rein bleibt. Mhm. Jetzt die Frage, woher kommen Irrlehren in unsere Gemeinde? Wie kommen die da hinein?
Mhm. Back to the roots. Wenn wir an den Ursprung gehen, da gibt es einen Feind, Satan, der das bewusst tun will, der diese Irrlehren auch bewusst einschleust, über Menschen natürlich, ganz klar. Der hat ein Ziel, ein erklärtes Ziel, die Gemeinden, die Kirche des Herrn, die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes zu Fall zu bringen. Ja. Mhm. Er fürchtet nichts mehr als eine Gemeinde, die vorbereitet ist auf die Wiederkunft Jesu. Und die wird bald stattfinden. Und das ist sein Ende. Das ist sein Ende. Und das will er mit allen Mitteln verhindern. Er versucht alles Mögliche, dass eben Jesus noch nicht wiederkommen kann, indem er Gemeinden verführt, indem er Gemeinden durch Irrlehren, ja, durch Irrlehren kann man leicht verführen. Wenn du etwas Falsches glaubst und abweichst vom Weg Gottes, dann darfst du quasi nochmal von vorne beginnen. So wie das Volk Israel, sie wollten nach Kanaan oder sollten nach Kanaan, ja, und sie haben rebelliert, sie haben gemurrt, sie waren ungläubig und sie mussten die Reise von vorne antreten und das immer wieder, bis sie es gelernt haben. Ja? Mhm. Das hat leider sehr lange gedauert. Also der Urheber der Irrlehren ist Satan und natürlich gibt es Leute, denen gefallen Irrlehren. Ellen White schreibt dazu, dass die Wahrheit im Grunde genommen nichts anderes tut, als den Menschen aufrüttelt und aus seiner Komfortzone herausruft. Der Mensch liebt die Welt, er liebt das Vergnügen, er liebt das, was die Welt anbietet. Aber wer Freund mit der Welt sein will, ist ein Feind Gottes, sagt Jakobus in Kapitel 4, Vers 4. Und genau das ist so dieses Schwert. Und da ruft Gott raus aus dieser Welt. Mhm. Er ruft raus aus der Freundschaft mit der Welt, aus der Freundschaft mit einer falschen Religion, mit falscher Anbetung. Da ruft er raus zu sich. Und das würde bedeuten, ich muss meine Komfortzone verlassen. Und die meisten Menschen reagieren darauf nicht. Sagen, wieso denn? Wieso, was ist ein Fallschirm, wenn ich es so mache, wie eben vorher erwähnte? Warum Sabbat heiligen? So, okay, Sonntag, Hauptsache ein Tag. Und sie suchen Ausflüchte. Aber der Punkt ist der, Gott spricht eine klare Sprache.
Ist, glaube ich, auch eine Riesengefahr, ne, wenn wir Offenbarung 18 uns anschauen und wenn wir das vergleichen mit der damaligen Geschichte von dem gefangenen Israel in Babylon. Das war ja Volk Gottes, waren aber in Babylon gefangen. Und als sie rausgerufen wurden, sagen sie, eigentlich will meine Komfortzone nicht verlassen. Mir geht es ja nicht gut in Babylon. Ja. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich meine, die waren 70 Jahre in Gefangenschaft. Die haben da mittlerweile ihre Häuser gehabt, die haben da ihre Gärten bestellt, die haben Freundschaften gehabt, die haben mit verschiedenen Kulturen da zusammengearbeitet. Und jetzt sagte einer, weißt du, eigentlich, die wahre Religion ist das hier nicht. Das ist von allem irgendwie ein bisschen, das hier ist alles gemischt und jeder macht hier seins, jeder baut hier einen Tempel für irgendwas und alle beten alles an. Wir wollen zurück zur Wahrheit. Ja. Und da sind auch wenig Leute rausgekommen. Richtig. Und ich kann mir das vorstellen. Ich war ja selber in der evangelischen Kirche, die Kirche, die ich übrigens sehr geschätzt habe, die ich heute noch sehr liebe eigentlich, für das, was sie gemacht hat. Ich bin da selber mal ausgetreten, also aus der evangelischen Kirche, bin in die Adventgemeinde gegangen, weil ich gemerkt habe, dass sozusagen, ich fühle mich da zwar wohl in der Gemeinde, aber es stimmt nicht mehr nach dem, was Luther gesagt hat. Sola Scriptura wird nicht mehr wirklich angewandt. Ja. Es werden so Kompromisse gemacht. Und ich habe da, habe ich viel später gelesen, aber vielleicht mal ganz kurz zu der Idee, sozusagen, wie werden so Kompromisse, wie schleicht sich sowas ein? In der katholischen Kirche, da war das, oder ja, das war so die Anfänge der Kirche, das war im Jahr 431. Da gab es damals eine Auseinandersetzung zwischen dem Patriarchen Kyrill von Alexandria und Nestorius aus Konstantinopel. Und es gab diese Auseinandersetzung darüber, wer ist eigentlich Christus? Ist er Mensch oder ist er Gott? Genau, kennst du ja, genau. Und da wurde dann gefragt, also es gab wirklich eine brutale Auseinandersetzung. Der eine hat auf seinen Standpunkt, der eine hat gesagt, Christus ist nur Gott. Und der andere sagt, Christus ist nur Mensch, sagt einer. Der andere sagt, Christus ist Mensch und Gott. Und dann haben sie sich darüber gestritten. Und dann wurde ein Konzil einberufen, das Konzil zu Ephesus, 431. Und im Jahr 431 tritt dieses Konzil zusammen. Und die brauchen da 2 Jahre bis 433, bis die sich einigen können, irgendwas zu machen. Und es gab viele Nebenschauplätze. Und diese Nebenschauplätze fand ich interessant, denn es ging neben der Frage, wer Christus eigentlich ist, auch noch darum, welche Stellung hat denn dann Maria? Also ist Maria Christusgebärerin oder ist sie Gottesgebärerin? Mhm. Und es wurde so überlegt, so, wie stellt man sich das dar? 433 konnte man sich dann einigen, also mehr oder weniger, man hat jedenfalls ein gemeinsames Glaubensbekenntnis rausgegeben. Und hieß es denn, wir glauben, dass Christus vollkommener Mensch und vollkommener Gott war, als er hier auf Erden war. Und dann hat man aber als Kompromiss sozusagen gesagt, dann müssen wir der anderen Partei auch was zugestehen. Und dann haben sie geschrieben in diesem Glaubensbekenntnis, dass Maria ist dann Gottesgebärerin. Also Theotokos steht da im Griechischen, also Gottesgebärerin. Und von dem Zeitpunkt, man hatte sozusagen Christus irgendwie das ins richtige Licht wiedergestellt, aber um jemand anderen nicht zu verletzen, hat man so einen Kompromiss gemacht. Ja. Und plötzlich war Maria eingesetzt als Gottesgebärerin. Und jetzt hatte man Christus und Maria daneben. Und ich glaube, wir laufen Gefahr, sowas zu machen. Also kirchenpolitisch, durch diese Kompromisse, die wir machen, durch diese Verhandlungen, auch in solche Fallen zu laufen. Ja. Der Teufel ist so geschickt.
Natürlich, natürlich. Wenn wir, da gebe ich dir völlig recht, das war, also Kompromisse sind nichts anderes als der schleichende Tod. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber es ist der garantierte Tod, der dann später folgen wird. Wir sehen das auch in der Entwicklung der Gemeinde. Die erste Gemeinde, die in, also in den sieben Gemeinden, wird ja die erste Ephesus als reine Gemeinde beschrieben, ja? Mhm. Und die auch wirklich treu war und festgehalten hat am Wort. Ja? Und die zweite wurde dann aufgrund dessen, Satan kann das nicht leiden, wenn eine Gemeinde treu ist und am Wort festhält, hat er sie verfolgt. Ja? Mhm. Das hat aber nicht viel gebracht. Dann hat er sich eine andere Strategie überlegt mit der dritten Gemeinde dann. Die verführen wir jetzt einfach, ja? Verführung. Und dann begannen die ersten Kompromisse. Und wir sehen dann in der vierten Gemeinde, Thyatira, das ist die Gemeinde des geistlichen Todes eigentlich.
Für unsere Zuschauer vielleicht kurz gesagt, Offenbarung 2 sprichst du gerade von?
Ja, Offenbarung 2, ja. Die sieben Gemeinden, die erwähnt werden, ganz genau. Und wenn man das so ein bisschen die Entwicklung sieht, wohin das geführt hat, also die nach dem Verfolgung, Satan hat immer diese zwei Mittel, Verführung und Verfolgung. Ja. Eins von beiden wirkt meistens, ja, und wie gesagt, eben, er hat diese Verführung eingesetzt anhand von Kompromissen. Naja, also komm, warum, wenn Verfolgung nichts bringt, dann machen wir das so, wir einigen uns alle. Ja. Das waren auch schon die ersten Ökumene-Gedanken so, ja. Die haben eine Idee, ihr habt eine Idee, kommt, irgendwie findet ihr euch zusammen. Ja. Und das auf Kosten der Wahrheit des Wortes Gottes ist tödlich. Das wird niemals funktionieren. Wir können etwas, was feststeht als eine Säule im Tempel des Herrn, nicht umreißen, nur um jemand anderen nicht auf die Füße zu treten. Das ist eben wirklich ein echtes, ernstes Problem, was wir auch heute noch haben.
Ist auch ein tief römischer Gedanke. Also ich habe gerade Ökumene ansprichst, da wollte ich nachher sowieso noch mit dir drüber sprechen. Die Römer haben ja damals, sie haben Länder überfallen, haben versucht, ein Weltreich aufzubauen, was sie auch eine ganze Weile hatten. Und oft haben sie sagen Völker überfallen, damit es jetzt nicht zu Aufständen im Volk kommt, hat man gesagt, wisst ihr was, wir nehmen euren Götzen und stellen den mit irgendwo ins Pantheon, also mit rein. Mhm. Und dann kann man den mit anbeten, dann steht er neben den anderen großen Göttern von Rom und von was weiß ich wo. Da stellen wir euren mit rein. Wir machen also eine Art Glaubensökumene. Wir können die alle anbeten. Wir gehören irgendwie zusammen. Und die ganz oft irgendwelche heidnischen Religionen sozusagen, die fanden das als eine Ehre, dass ihr Gott mit dem Pantheon aufgenommen wurde und dann zwischen den großen Götterbildern stand. Die Christen haben natürlich nicht mitgemacht. Aber die gleiche Taktik sozusagen, die damals angewandt wurde im Römischen Reich. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das Heilige Römische Reich später genau die gleiche Taktik gefahren hat. Mhm. Also angefangen, so Kompromisse zu machen. Man nennt das dann eben ein bisschen anders.
Ja, genau.
Aber die Kriegsführung ist ja ähnlich.
Genau, die Strategie dahinter ist immer die gleiche. Durch Kompromisse zerstört man tatsächlich. Also, und wir müssen wirklich auch heute vorsichtig sein. Es ist nun mal so, dass ich glaube, du hast es vorher angesprochen, das Wort Gottes ist unveränderbar. Und dazu gibt es auch eine klare Aussage von Gott am Ende der Schrift, in Offenbarung, glaube ich, 22, sagt Gott, wer ein einziges Wort wegnimmt oder eins hinzutut, ja, der wird auch, dem wird ja auch von seinem Leben, ewigen Leben was wegnehmen, oder beziehungsweise das ewige Leben wegnehmen oder ihm die Plagen hinzufügen, ja, wenn er etwas hinzutut. Also da sagt Gott ganz klar, das funktioniert nicht. Deswegen entstehen ja, das ist ja die Gefahr, wenn wir herumbasteln am Wort Gottes, dass dann eben so viele Denominationen, wir haben heute, das glaubt kein Mensch, aber das kann man nachprüfen, wir haben heute ungefähr 33.000 christliche Denominationen, verschiedene. Wahrscheinlich kennt man 95% überhaupt noch nie gehört davon oder noch mehr, ja. Aber sie existieren. Ja. Warum? Weil jeder sagt, ich habe die Wahrheit. Ja. Jetzt könnten wir vielleicht wahrscheinlich 90%, 95%, 98% sofort rausfiltern, anhand durch eine klare Überprüfung des Wortes Gottes, wo also wirklich bewusst falsche Lehren gelehrt werden, dann wären schon mal wahrscheinlich fast alle weg. Und dann bleiben vielleicht noch ein paar wenige, die sagen, wir wollen Gott treu sein, ja, und die sich wirklich bemühen, das wirklich ernst meinen. Ja. Aber ich sage mal, wenn man bewusst einen falschen Weg geht, und das ist das, wo Gott Babylon verurteilt, sie machen es bewusst, wir haben es ja gelesen, ich habe das Recht und die Macht, Zeit und Gesetz zu verändern, oder wir wissen, dass der Samstag der biblische Ruhetag ist, aber wir werden ihn einfach nicht heiligen. Wir haben einen anderen Tag, den wollen wir. Also eine bewusste falsche Lehre zu pflegen, zu nähren, also mit dieser Lehre voranzugehen, ist genau das, was unter einer gefallenen Kirche zu verstehen ist. Es geht nicht darum, dass wir einen Fehler machen. Wir machen alle Fehler. Mhm. Aber daraus zu lernen, zu sagen, Herr, ich möchte umdrehen, ich möchte Buße tun, ich möchte zurück zu dir, das ist die Gemeinde Gottes. Das Gegenteil davon ist eben zu sagen, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich will den nicht ändern. Ich will so bleiben. Und da ruft Gott raus.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist es das wert? Also das eine ist ja, ich muss meine Komfortzone verlassen, wenn ich wirklich, also ich merke, hier ist vielleicht was falsch, vielleicht ich bin ein Gemeindeleiter oder ich bin ein Gemeindeglied oder vielleicht sogar ein Pastor oder wie auch immer, ich bin in der Gemeinde und ich merke, hier ist was falsch. Jetzt zu sagen, ich würde es gerne ändern in der Gemeinde. Das hat ja Martin Luther versucht, er war in einer katholischen Kirche, hat gemerkt, hier stimmt was nicht, gerade mit der, als der Ablass kam und Tetzel und sowas, er hat gesagt, hier läuft was völlig falsch. Hat dann in die Bibel gelesen, Römerbrief, wurde er sehr stutzig, dass das so überhaupt funktionieren kann mit dem Ablass. Ist dann ja auch dagegen angegangen. Jetzt muss man sagen, Martin Luther wollte ja keine neue Gemeinde gründen, er wollte ja seine Gemeinde verändern, genauso wie du sagst. Wir prüfen das und gucken und wenn wir sehen, oh, wir sind falsch, versuchen wir einzulenken und versuchen den richtigen Weg wieder zu kriegen. Also im biblischen Bild die Mauern wieder aufzubauen, die Wahrheit wieder hinzustellen. Jetzt Martin Luther, das führt ja so weit, jetzt diese Kirche war halt riesengroß. Martin Luther hatte einen riesen Einfluss und viele andere Reformatoren auch. Aber was daraus wurde am Ende, war ja, dass die Kirche wirklich zerrissen wurde. Die wurde ja zerspalten und man hatte jetzt plötzlich zwei Lager. Einmal die Katholiken, die sich später im Krieg in die katholische Liga vereinigten, im 30-jährigen Krieg, und dazu führte das ja, diese Spaltung. Jetzt muss man sagen, war es das wert, um dieser Wahrheit willen, 30 Jahre Krieg sozusagen zu riskieren. Also sich wirklich Menschen, die haben sie reihenweise umgebracht in dieser Zeit. Da viele wollten ja endlich loskommen von der Knechtschaft der katholischen Kirche, weil sie wirklich gelitten haben darunter und sind auch völlig ohne religiöse Aspekte sozusagen einfach mit aufgestanden und haben eine riesen Randale gemacht in Europa. Vor allem in Deutschland wissen wir das.
Ja, richtig.
Jetzt muss man fragen, war es das wert? Oder hätte Martin Luther in dem Fall lieber geschwiegen und gesagt, okay, wir sind da zwar ein bisschen falsch, aber damit es jetzt nicht zu exzessiver Gewalt kommt und irgendwie zu verrückten Rebellion, nehmen wir das mal so hin. Warum hat Martin Luther das trotzdem gemacht, obwohl er wohl ahnte, zumindest durch Karlstadt, was da kommt?
Ja.
Warum
hat
er das trotzdem gemacht? Warum war ihm die Wahrheit so wichtig?
Genau. Das ist eine ganz wichtige Frage, die du stellst. Ja. Es gibt einen Spruch, der sagt, jeder möchte gern die Wahrheit kennen, aber keiner möchte sie gesagt bekommen. Ne? Ich glaube, da ist was dran. Ja. Also wir wollen wirklich die Wahrheit kennen. Wir wollen wissen, was Sache ist. Aber ich möchte sie nicht gesagt bekommen, wenn es mich betrifft. Ja. Hier gibt es ein übergeordnetes Ziel. Was ist Gottes Ziel? Es ist ja der kosmische Kampf. Also die Bibel, die zeichnet einen riesigen Kampf zwischen Christus und Satan. Die beiden kämpfen um jede einzelne Seele auf diesem Planeten. Es geht um viel mehr als dieses irdische Leben. Das Leben hier endet in 70 oder 80 Jahren. Für manchen vielleicht schon nach 20 Jahren. Ja. Das ist die Tragik der Sünde. Und Gott hat ein Ziel. Das Ziel ist ewiges Leben für jeden Menschen. Und dazu müssen wir in der Wahrheit wandeln, Jesus nachfolgen. Das ist die Bedingung, Umkehr, Buße und jetzt eben sein Leben Jesus übergeben. Und das ist, wenn wir das so im Blickfeld behalten, dann verstehen wir, warum es wichtig ist, dass die Wahrheit Kraft bekommt, dass das Wort Gottes Kraft bekommt, weil dann haben wir eine Chance, dass Menschen gerettet werden. Klar, es ist ein Krieg entstanden, es sind Menschen zu Schaden gekommen, es sind Menschen gestorben. Ja. Aber ohne die Wahrheit sterben noch viel mehrere für immer und ewig. Das heißt, diesen Kampf hat dann definitiv Satan gewonnen, ohne die Wahrheit. Und das ist wirklich ein entscheidender Faktor, auf die Wahrheit hinzuweisen, und zwar wirklich auch deutlich und klar zu sagen, Leute, das ist ein falscher Kurs, bleibt nicht darin, denn Gott wird das nicht annehmen, wenn wir dem Feind dienen. Wenn wir bewusst sagen, ich gehe mit Satan, das ist ja das, was am Ende unterm Strich rauskommt. Wie kannst du dich dann, wenn du dein Leben mit Satan geführt hast und dich wohlgefühlt hast, dein ganzes Leben lang mit Satan, und Jesus kommt wieder und sagt, ich nehme jetzt mein Volk mit nach Hause, ja? Was willst du? Da wirst du ja sagen, was will ich denn dort? Ich fühle mich doch, mir hat es hier gefallen. Das ist der Punkt, den Gott möchte da herausrufen.
Wobei es ja unbewusst ist. Ne? Also ich meine, ganz wenige Menschen entscheiden sich ja bewusst, ich möchte mein Leben mit Satan verbringen.
Ja, klar.
Ich meine, Christus sagt, er ist ein Menschenmörder, also ich weiß, am Ende, er wird alles versuchen, um mich umzubringen. Wenn ich der Bibel also dahin glaube und ich sage jetzt mal, unsere treuen Geschwister in der katholischen Kirche, bei den Methodisten, Baptisten und in welchen Gemeinden auch immer, Zeugen Jehovas und wo sie immer auch sind, die aber zu Gottes Volk gehören, also die wirklich von Herzen Christus suchen, und die stehen jetzt vor so einer Entscheidung. Also wie wir auch, ich stand genau vor dieser Entscheidung, evangelische Kirche, ich habe die geliebt, diese Kirche. Ich hatte viele Freunde, ich war da verbunden, ich war Jugendleiter und Gemeindeleiter und ich habe so verschiedene Ämter gehabt. Und ich habe wirklich versucht, ich habe die Reformatoren damals gelesen, Martin Luther, und habe wirklich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen, das, was ich in der Bibel lese, auch weiterzugeben. Habe dann aber gemerkt, hier stimmt was nicht, man eckt hier so ein bisschen an. Also Dinge konnten nicht geändert werden in dieser großen Kirche. Mhm. Jetzt sozusagen diese Komfortzone zu verlassen und da rauszugehen, das war relativ schwierig. Ich habe damals mal gedacht, ich bin relativ lange in dieser Gemeinde geblieben, obwohl ich gedacht habe, Dinge, die wir hier tun, sind nicht richtig. Ich habe so ein bisschen stillschweigend drüber gewahrt, weil ich keinen Konflikt wollte in der Gemeinde. Es sollte nicht sich nicht zerreißen. Mhm. Gleichzeitig war das nicht immer möglich. Es führte auch manchmal zu Streitereien. Ich habe zum Beispiel angefangen, den Sabbat zu halten oder meinen Zehnten zu zahlen oder solche Dinge. Warum machst du das? Ja,
klar. Radikale Veränderungen.
Ja, genau. Also, und ich bin aber lange noch in dieser Gemeinde geblieben, weil ich dachte, ich habe hier viele Ämter und ich mochte die Menschen dort. Die mag ich heute noch. Aber ich habe dann gelesen hier in Offenbarung 18, da heißt es ja in Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Hier werden ja zwei Dinge beschrieben. Einmal, wenn ihr da nicht rausgeht, wird es passieren, dass ihr plötzlich ihrer Sünden teilhaftig werdet. Plötzlich werdet ihr es genauso machen. Also es färbt auf euch ab.
Genau.
Durch Anschauen wird man verändert und man kämpft eine Weile.
Genau.
Aber plötzlich fängt man kleine Kompromisse zu machen. Ganz, ganz winzige Kompromisse. Ja. Habe ich gemacht in meinem Leben und habe gemerkt, hier stimmt was nicht. Am Ende wäre es dann dahin gegangen, dass sozusagen wir werden der Plagen teilhaftig.
Ja.
Also, und ich denke mir, also für mich war der Weg echt hart. Und man erkannte in der protestantischen Kirche, also in der protestantischen Kirche, in der evangelisch-lutherischen Kirche, hat man schon viele auch falsche Dinge erkannt, wenn auch viele treue Geschwister da drin sind. Bibeltreuere Gemeinden, also verschiedene Freikirchen, ich denke an die Baptisten zum Beispiel, für die muss es ja schwerer sein. Also wenn jetzt zum Beispiel die Frage auf Sabbat und Sonntag kommt, ich meine, es gibt die Tagsbaptisten, aber die haben jetzt ausgenommen, und man merkt, man ist da nicht ganz in der Bibel. Und man sagt, ich will aber den Sabbat halten, dann wird man automatisch Konflikte bekommen in der Gemeinde. Und hier ist eben die Frage, wie ernst ist es mir, als sozusagen als ein Glied einer reformatorischen Gemeinde, den Gedanken der Reformation auch zu behalten und zu sagen, ich glaube, Luther hat das so gesagt, Frieden womöglich, aber Wahrheit um jeden Preis.
Ja.
Diesen Gedanken zu behalten und sagen, ich kann nicht. Also selbst wenn man mich ausschließt aus der Gemeinde, dann muss ich sie halt verlassen. Aber ich kann doch nicht einen Kompromiss machen, ich kann doch nicht einen falschen Weg gehen, nur um des lieben Friedens willen.
Genau.
Hat Christus ja auch nicht gemacht. Ne? Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Genau. Das ist auch nicht das, wie du es vorher gesagt hast, das macht er nicht intentioniert, also bewusst. Ich komme jetzt, um mal reinzuhauen, sondern das, was ich bringe, die Botschaft, die wird das Schwert hervorziehen. Dann, ja? Also es wird Blut fließen, es wird einen harten Kampf geben, weil der Widersacher wird das nicht akzeptieren, dass ich eine Botschaft, ein ewiges Evangelium bringen. Die Frage, die, also auch was du eben vorher sagtest, die Frage, die sich eigentlich jeder stellen müsste, und das ist auch wirklich eine bewusste Frage, wo ich jeden anregen möchte, darüber nachzudenken. Wenn jemand in die Kirche geht, in die Gemeinde, muss er sich eine Frage stellen, warum mache ich das? Mhm. Was ist der Grund? Es gibt so viele Kirchen, es gibt Kirchen, die lehren, also von den, wo Gott sagt, Babylon, es ist also eine gefallene Kirche, die in ihrem gefallenen Zustand bleiben möchte und sich dort wohlfühlt und auch nicht raus will. Warum, wenn ich dort bin, warum bin ich dort, wenn mir bewusst ist, dass das falsch ist, ja, dann müsste ich mir jetzt die Frage stellen, okay, wie geht es jetzt weiter? Denn was ist mein Ziel? Warum gehe ich in die Kirche, in die Gemeinde? Ja? Worum geht es mir eigentlich? Und bei dieser Frage, spätestens hier, müsste jeder aufwachen. Wirklich jeder aufwachen und sagen, okay, klar, es geht doch nicht um irgendeine Kirche, um eine Denomination. Es geht darum, ich möchte eine Beziehung zu Jesus, ich möchte erlöst werden, ich möchte ewig leben. Mhm. Und unter dieser Prämisse wird die Frage sich dann eigentlich erübrigen, soll ich hier noch bleiben oder nicht, sondern die Frage wird sein, Herr, wo ist dein Volk? Wo kann ich hinkommen? Wo bist du? Mhm. Dann gehst du eigentlich aus dem richtigen Grund in die Kirche, weil du Christus suchst, weil du ewig leben möchtest. Nicht einfach aus Tradition, das ist ja das Problem, was wir haben. Tradition ist ein gewaltiges Problem in unserer heutigen Zeit, weil eben durch die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende sehr viel Tradition mitgeschleppt wurde. Und ich bin manchmal fast erschrocken, wie viel Tradition sich in den Kirchen noch befindet und die aber wirklich wie ein Dogma, also wie eine Säule, in diesen Tempeln da drin steht und unverrückbar ist. Ja? Also über Tradition lässt sich in manchen Kirchen überhaupt nicht diskutieren. Und Jesus spricht das Thema ja auch an in Markus 7. Er sagt, um eurer Überlieferung willen, menschlichen Geboten, legt ihr Gottes Wort beiseite. Ja? Und er kritisiert das aufs Allerschärfste. Das war ja auch, Jesus war ja auch ein Reformator. Er sagt, komm, das, die Tradition und das Falsche, was gelehrt wurde, das damalige Babylon, einfach mal in die Mangel zu nehmen, zu sagen, den Leuten, die Leute zum Nachdenken zu bringen, zu sagen, hey, schaut mal, wo ihr steht, so kann das nicht weitergehen. Ihr rückt immer weiter ab und ihr seid irgendwann mal so weit von Gott, dass ihr gar nicht mehr wisst, dass es einen Gott gibt.
Ja. Ja. Da muss man sich auch fragen. Ich meine, wenn ich merke, dass wenn Christus heute in meine Gemeinde kommen würde, würde er sagen, ihr haltet Menschengebote anstatt Gottesgebote? Also würde Christus sich wohlfühlen? Würde er mit uns sozusagen zusammen sein und sagen, alles ist gut, macht mal so weiter? Oder was würde Christus ansprechen, wenn er unter uns wäre? Das musste ich mich damals als evangelisch-lutherischen Kirche fragen, das muss ich mich heute als Adventist fragen. Und das muss ich mich fragen als Baptist, als Methodist, als Katholik. In jeder Gemeinde muss ich mich fragen, wenn Christus hier wäre, würde er das, also was würde er sagen, wo wir vielleicht auf dem falschen Weg sind? So wie er damals zu den Pharisäern zum Beispiel gesagt hat, ihr haltet Menschengebote anstatt Gottesgebote. Jetzt ist es ja so, und das, ich will auch noch ganz deutlich sagen, in all den Gemeinden sind gute, treue und liebe Christen. Egal, ob einer ein Katholik ist, ein Adventist, ein Zeuge Jehovas, ein Methodist, ein was auch immer. Ja. Es gibt überall werden wir Menschen finden, die wirklich von Herzen Christus suchen. Jetzt ist ja die Frage, wenn das so ist, wenn die überall sind, wenn Gottes Volk wirklich überall vertreten ist, auch, also es gibt immer in jeder Gemeinde auch Menschen, die sind einfach nur da, weil es irgendwie nett ist, nette Gemeinde, aber von Christus eigentlich nichts wissen wollen. Das gibt es auch in allen Gemeinden. Jetzt, wenn aber überall gute Christen auch sind, kann man dann nicht sagen, wäre es dann nicht Zeit, eine Ökumene zu machen? Also sozusagen, wenn Gott sein Volk überall hat, dann können wir doch alle irgendwie zusammenarbeiten. Also wir müssen uns ja nicht jetzt die Köpfe einhauen und sagen, hier, das ist irgendwie falsch, denn der weiß halt so viel, der hat was anderes gelesen in der Bibel und so. Jeder hat halt so seinen Wissensstand. Kann man dann nicht sagen, wir machen einfach eine große Gemeinde und wir reden nicht über die, Unterschiede, genau, danke, damit es nicht zu Konflikten kommt.
Guter Gedanke. Diesen Gedanken spricht ja auch Jesus in Johannes 17 an. Den Gedanken der Ökumene, der ist ja eigentlich nichts Neues. Also Ökumene, diese Zusammenkunft aller Christen ja, auf einer Ebene zu sein. Und Jesus wünscht es sich von ganzem Herzen. Ja. Nur müssen wir an dieser Stelle aufpassen. Da gibt es einen entscheidenden Punkt. Auf welchem Fundament? Auf welchem Fundament? Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 7, Heilige sind in der Wahrheit dein Wort. Ist Wahrheit. Also die Basis, das Fundament kann nur das Wort Christ, das Wort Jesus sein. Und auf dem baut auch der ganze Gedanke auf, den Jesus, also dieser Gedanke der Einheit, ja, baut komplett auf in Johannes 17, auch auf diesen Gedanken der Wahrheit. Er ist das Fundament, Christus ist das Fundament und dort wird seine Gemeinde gebaut. Dort werden seine, nur dort kann auch, ich sage in Anführungsstrichen, Ökumene existieren. Problem ist, dass eben genau das nicht der Fall ist. Wer ist eben der Schirmherr der Ökumene heute, in welche Richtung läuft das Ganze? Wenn wir das genau beobachten, dann sehen wir, das Wort Gottes hat keinen Wert. Wir haben es ja auch hier eben, ich habe das Recht, Zeiten zu ändern und so weiter und das wird auch alles getan und so wird weitergemacht und in diesem Geist wird versucht, eine Ökumene zusammen zu schnüren, ja, und in diesem Geist, aber muss ich ehrlich sagen, da steige ich aus. Das ist für mich keine Ökumene. Das ist eine Ökumene des Feindes, wo er scheinbar auch gelingen hat, so wie es aussieht im Moment. Aber da sind wir als Volk Gottes auch wirklich gewarnt und Gott sagt auch explizit, geht hinaus. Vielleicht noch ein kleiner Vers in Offenbarung 18, wie Gott Babylon beschreibt. Das ist, da wird es einem ganz anders. Da möchte man dann wahrscheinlich freiwillig definitiv nicht mehr drin sein. Und zwar sagt er in Vers 2, und er rief kraftvoll mit lauter Stimme, und sprach, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Also wie beschreibt Gott Babylon? Was ist Babylon? Babylon ist ein Gefängnis aller unreinen Geister und eine Behausung der Dämonen. Jetzt muss ich mir doch die Frage stellen, wer möchte, wenn mir das bewusst ist als Mensch, wer möchte gerne in einem Gefängnis mit Dämonen, unreinen Geistern, in so einem fast unreal wirkenden, aber es ist real, denn die geistlichen Dinge sind real, sie sind nicht unreal, sie sind realer als das, was wir kennen. Ja? Das ist nämlich der echte Kampf, der stattfindet. Und wer möchte dort wirklich bewusst drin sitzen und sagen, hey, alles gut, ich fühle mich wohl? Und da nochmal so mein Appell an jeden Menschen, der es ernst meint, der Jesus von Herzen sucht. Jesus ruft raus, weil er die Menschen liebt, weil er nicht möchte, wenn er die Plagen über Babylon ausgießt, dass eins seiner Kinder getroffen wird. Das ist der Ruf der Liebe und das wird auch am Ende der Sieg der Liebe sein.
Und es ist brutal, wie der Satan das versucht. Denn wenn wir uns überlegen, also wie hat er am Anfang die Menschen verführt? Er hat die Liebe von Adam zu seiner Frau Eva ausgenutzt, um Adam zu Fall zu bringen.
Ja.
Damit er wollte sich nicht trennen von Eva. Das hat der Teufel also geschickt gemacht. So, er lässt Adam also mit Eva verbunden sein und so gehen sie beide in den Tod. Jetzt weiß er, also wenn der Teufel das schafft, dass ich heute einen Kompromiss mache und sage, ich will der Wahrheit schon folgen irgendwie, aber gleichzeitig will ich mich nicht von meinen alten Gewohnheiten trennen oder von meinen Freunden in der Gemeinde trennen, von was auch immer. Also ich gehöre da irgendwie zu und ich verstricke mich damit und plötzlich fährt was auf mich ab. Dann sind viele Menschen verloren, aber ich gehöre dazu. Und nur deswegen, weil ich diese Liebe zu den Menschen hatte. Und das ist ja das, also Christus sagt ja, wer mir nachfolgen will und nicht seinen Vater und Mutter hasst und dazu und so weiter, das ist ja schon, er macht eine große Distanz. Er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit.
Genau.
Und das ist wirklich das Erste, was wir tun sollen. Und wenn das ganz oben steht sozusagen auf unserer Liste, dann ist alles andere sozusagen, müssen wir dem unterordnen.
Genau.
Und das ist schon hart. Ich meine,
natürlich.
Der Teufel versucht uns irgendwie so zu verstricken und es irgendwie hübsch zu machen in Babylon, damit wir nicht raus wollen. Und Christus sagt, kommt heraus. Hat immer was mit einem Verlust zu tun. Für mich war das erst eine Riesenfrage und ich habe gemerkt, also das tat mir wirklich weh, zu sagen, ich lasse was hinter mir und ich fange neu an.
Ja.
Aber ich habe auf das Zeugnis von vielen, die gesagt haben, du wirst neu anfangen, aber Gott wird bei dir sein und du wirst sehen, dass er lässt dich nicht im Stich, er lässt dich nicht allein. Und ich habe gesehen, so war es. Also Gott hat sich gekümmert.
Richtig, genau. Da ist ja auch Paulus ganz klar, überhaupt die Evangelien, das Neue Testament ist sehr klar, was die Nachfolge anbetrifft. Die Nachfolge ist radikal. Paulus sagt, wer jetzt in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist gestorben, es ist tot. Jesus selber sagt, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also es ist auch radikal. Alles loslassen, genau das, was du vorher angesprochen hast. Ich muss bereit sein, loszulassen. Wirklich alles, ein Reset, ein Neustart. Ich möchte jetzt neu geboren werden. Das bedeutet, Christus zu gehören. Ich will nichts mehr von dieser Welt haben. Paulus sagt, ich erachte alles für Dreck.
Das ist ein interessantes Beispiel, Paulus.
Ja.
Paulus war ein hoher Pharisäer.
Ja, richtig.
Und er lernt die Wahrheit kennen und merkt, also er war ja kein Heide. Also er gehörte ja schon zum Volk Gottes, genau, und sogar zur Elite.
Ja.
Aber er merkt, da ist was falsch von dem, was er macht. Und Paulus lässt alles zurück. Ich meine, sein Amt, sein Land, seine Familie, ich meine, alle haben sich von ihm losgesagt.
Ja.
Die wollten ihn sogar steinigen und was sie alles mit ihm gemacht haben. Er war lange Jahre, war völlig unschuldig im Gefängnis. Das hat er alles über sich ergehen lassen, um der Wahrheit willen. Er hätte ja sagen können, Moment, ich bin doch Kind Abrahams, ich gehöre doch zu Israel. Warum? Petrus gehört zu Israel, ich gehöre auch zu Israel. Ich kann doch weiter Pharisäer sein. Ja, er hat irgendwie seine Wahrheit, aber ich habe meine auch. Und wir werden beide erlöst. Aber Paulus ist diesen radikalen Schritt gegangen. Das ist ein Riesenvorbild für uns.
Oh ja. Oh ja, genau. Das ist auch notwendig. Es ist bitter notwendig. Es gibt keine, Jesus sagt zu Nikodemus in diesem nächtlichen Gespräch, das finden wir in Johannes 3, ohne eine Neugeburt gibt es kein Reich Gottes für keinen Menschen. Das ist Fakt. Also, diese Neugeburt bedeutet, mein altes Leben stirbt. Das wird auch noch so versinnbildet in der Bibel, der Same, der Samenkorn, der in die Erde fällt. Er muss erst sterben, damit Leben entstehen kann. Wir müssen erst sterben, damit wir leben können. Auch in Römer 6 beschreibt es Paulus sehr, sehr deutlich, wir müssen mit Christus gekreuzigt werden, sterben ein für alle Mal, damit wir mit ihm auferstehen können in ein neues Leben. Also das sind wirklich Punkte, die markante Steine im Evangelium, wo wir verstehen müssen, dass eine Nachfolge radikal ist. Eine Nachfolge ist keine halbe Herzensentscheidung, das ist eine volle Herzensentscheidung für Christus, wie wenn ich in einer Ehe jemanden heirate, ist die volle Herzensentscheidung für meine Frau oder für den Partner, damit ich mein Leben mit ihm verbringe.
Mhm.
Ja, für immer und ewig und nicht mehr nach links oder nach rechts abweiche. Und genau das ist der Punkt mit Christus. Ich weiche nicht mehr ab, jetzt bin ich mit Christus verbunden.
Für immer und ewig. Und ich glaube, das trifft jeden. Also sowohl einen Atheisten oder jemand aus einer anderen Religion oder jemand aus einer anderen Kirche. Also wenn man merkt, hier ist irgendwas falsch und ich muss es verlassen, ich muss immer was zurücklassen. Mein altes Leben lasse ich immer zurück. Paulus geht ja so weit und sagt, ich sterbe täglich.
Genau.
Also er hat jeden Tag gesagt, da sind noch Sachen in meinem alten Leben, die sind nicht vereinbar mit Christus und die will ich ablegen.
Genau.
Und das ist schon beeindruckend, dass Paulus trotzdem sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Also denn Wir lesen ja in der Bibel, dass eine Gabe des Geistes auch die Freude ist, der Frieden im Herzen. Mhm. Aber ich muss eben vertrauen, dass wenn ich diesen radikalen Weg auch gehe, dass ich sage, ich will aus der Rebellion des Teufels raus, und selbst wenn er meine Kirche schon übernommen hat, also nicht alle Geschwister drin, aber selbst wenn meine Kirche schon falsch ist, ich lasse das alles hinter mir. Das heißt, ich schütte das alles von mir ab und ich gehe einen anderen Weg. Da muss ich ja vertrauen, dass Gott mir jetzt trotzdem Friede gibt und Liebe ins Herz legt und auch Freude gibt.
Genau.
Und das ist halt ein Schritt, den müssen wir im Glauben machen. Wir müssen in den Jordan treten, obwohl das Wasser noch nicht sich geteilt hat.
Absolut.
Ich sehe, unsere Zeit rennt gerade weg, aber vielleicht noch eine Frage. Bist du eigentlich aus einer, woher kommst du? Bist du in die Adventgemeinde geboren oder warst du Atheist oder?
Ich bin in die Adventgemeinde geboren, ja, tatsächlich. Okay, ja. Aber ich war bis vor gut sieben Jahren, war ich davor einige Jahre in der Welt. Und ich war sehr, sehr tief in der Welt verstrickt. Also okay. Alkoholismus, alles, was dazu gehört, ist volle Programm, ja.
Okay, genau. Dann hast du auch so einen Schritt gemacht.
Ja, also das war Kraft der vielen Gebete, die da im Hintergrund für mich getan wurden oder getätigt wurden. Und da bin ich dem Herrn sehr dankbar. Also, da gibt es auch eine sehr interessante Geschichte dazu, aber das würde jetzt natürlich in den Rahmen sprengen. Aber ja, ich bin also als Adventist geboren, aber ich dachte, ich muss die Welt auch mal sehen und kennenlernen. Und so wie der verlorene Sohn, ich lag auf dem Boden und aß Dreck wie die Schweine. Mhm. Und ich habe das erlebt in der Welt. Und Jesus war mir gnädig und da kann ich nur von Herzen Danke sagen.
Ach, preis den Herrn, interessant zu hören, ja. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch, also bevor wir jetzt, Sendezeit rennt gerade weg. Wenn ich jetzt, egal wo ich bin in der Welt, ob ich nur aus dem Atheismus komme, also aus der Welt, oder ob ich aus irgendeiner Religion komme oder aus irgendeiner Konfession, Denomination, wo immer ich herkomme, und ich merke, dass es hier nicht richtig, hier wird irgendwie, hier werden die Wahrheiten Gottes mit Füßen getreten oder nicht umgesetzt oder nicht ernst genommen oder was auch immer. Jetzt heißt es hier in Offenbarung 18, man wird herausgerufen, kommt heraus, mein Volk. Ja. Woher weiß ich denn, wo ich hingehe? Also wodurch zeichnet sich Gottes Volk eigentlich aus? Mhm. Also woher weiß ich, dass es Gottes Volk ist?
Mhm. Ich meine, gute Frage.
Gute Menschen gibt es ja überall.
Gute Frage, richtig, genau. Wir haben nur ein Fundament, eine Basis, das ist das Wort Gottes. Mhm. Und anhand vom Wort Gottes können und müssen wir alles prüfen, so wie es auch die ersten Christen taten. Ja? Sie haben wirklich geprüft, passt das, was der uns erzählt oder was der sagt? Ja? Und anhand vom Wort, das ist unser Guide, das ist auch die Schutzwehr am Ende. Es gibt ein ganzes Kapitel im großen Kampf von Ellen White, die Bibel, eine Schutzwehr am Ende der Zeit. Es gibt, wir werden vor den Verführungen, die jetzt am Ende der Zeit kommt, nicht gewappnet sein. Wir werden keine Chance haben. Wir werden weggespült werden wie ein Nichts von einer Riesenwelle, ja? Wenn wir nicht festgegründet sind im Wort Gottes. Wir erkennen das Volk Gottes anhand vom Wort Gottes. Mhm. Das ist eigentlich, läuft synchron ineinander. Ja? Die treu sind, das Volk Gottes war schon immer dem Herrn treu und hat sich an ihm festgehalten, an seinen Weisungen, Ordnungen, Geboten, an seinen Satzungen, weil sie Gott von Herzen geliebt haben und sie ihm nachgefolgt. Also am Wort Gottes ist alles zu messen. Und es gibt eigentlich, ich kann nichts anders sagen, weil das Wort Gottes ist das einzige Fundament, was wir haben.
Mhm. Ich habe jetzt gerade an zwei Sachen gedacht. Das eine ist, wo Christus sagt, sie werden euch erkennen an der Liebe untereinander, also Frucht des Geistes.
Genau.
Und das andere, das ist, glaube ich auch, was du jetzt sagst, in Offenbarung 12, Vers 17, da wird von dem Drachen gesprochen, von dem Teufel. Der Drache wurde zornig über die Frau, es ist in dem Fall hier die reine Frau, die Gemeinde Gottes, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Also ich glaube, Gottes Gemeinde kann man daran erkennen, sie halten die Gebote Gottes.
Genau.
Also das Fundament ist, wie die Reformatoren sagen, die Bibel. Und in dem Fall hier auch noch, die das Zeugnis Jesu Christi haben. Und was ist das Zeugnis Jesu Christi? Lesen wir später in Offenbarung
19.
Ja. Offenbarung 19, danke. Es ist der Geist der Weissagung. Also Prophetie, sie haben Prophetie in der Gemeinde. In Offenbarung 14, Vers 12 heißt es, hier ist das standhafte Aushand der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren.
Genau.
Also ganz ähnlich. Also ja. Gottes Volk wird immer beschrieben, von Anfang bis Ende der Bibel, das sind die, die seinem Wort folgen.
Ganz genau.
Und wirklich im Glauben, auch wenn sie sehen, dass sozusagen, dass die Dinge vielleicht nicht so stehen, wie sie stehen sollen. Und der Weg vielleicht unklar ist, aber ich sage, ich weiß, was Gott gesagt hat, also gehe ich diesen Weg einfach im Vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, wo ich rauskomme, so wie Abraham. Mhm. Weil es die Wahrheit ist, werde ich ihr folgen, was immer das für mein Leben bedeutet.
Genau.
Das ist, glaube ich, Gottes Volk zu allen Zeiten gewesen.
Ganz genau.
Jetzt ist unsere Sendezeit um. Ja, dann müssen wir es einfach hier belassen.
Ja.
Aber das ist glaube ich, ja, ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Kommt heraus aus ihrem Mein Volk. Also es ist ganz deutlich, bitte, bitte trennt euch von der Irrlehre und lasst euch vor allem nicht da drin verstricken. Ja. Gemein ist ja, wenn wir irgendwo sind und wir werden plötzlich in Ämter geschoben und plötzlich haben wir Verantwortung in einem Bereich und jetzt merken wir, das ist gar nicht, ich bin hier falsch. Mhm. Und das alles zurückzulassen ist schwer. Und damit, glaube ich, kämpfen wir alle, egal ob wir in irgendeiner Konfession sind, Religion, in der Welt, ging uns vor allem so, aber jetzt muss ich hier leider Schluss machen. Also vielen, vielen Dank dir, dass wir uns darüber austauschen konnten.
Ich danke dir.
Danke auch unseren Zuschauern. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr dazu was schreiben wollt, wenn ihr vielleicht noch Anmerkungen dazu habt oder vielleicht sogar Fragen aufgetaucht sind, dann schreibt sie uns gerne. Wir sind immer dankbar dafür, von euch Botschaften, Nachrichten zu bekommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, greifen wir vielleicht sogar in der Sendung auf, wenn wir die Möglichkeit haben. Ich versuche, die immer so ein bisschen nach Themen zu ordnen und sie mit einzubringen. Würde uns jedenfalls freuen, wenn wir auch erfahren, was ihr darüber denkt. Und wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Sendung bei Eisberg voraus. Gottes Segen euch.